NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin mit einem Gedicht von Abraham Sutzkäfer. Brot und Salz. Die Sonne scheint allen, aber mehr als allen scheint sie mir. Der Wurzeln der Finsternis bedarf ich nicht. Ich bin ein Sonnenkind. Ich allein bin das Leben. Die Spur des Silberfuchses im Schnee erzählt von mir. Die Hacke, die mich ausreißen wird, stellt sich in meinen Dienst. Ich bin der Sohn der Stille, ihr Brot und Salz. Und jetzt das Gedicht auf Jiddisch im Original.
Bräut und Salz. Die Sonne ist alle Mens, nur mehr wie alle Mens gehört sie mir allein. Die Wurzeln von der Finsternis bedarf ich nicht. Ich bin ein Sonnenkind. Ich bin allein das Leben und spurend von einem Silberfuchs in Schnee ist mein Sickern. Die Hack, was wett mich kommen auskortschen, sie muss und wett mir bleiben untertänig. Ich bin die Stillkeit, bin ihr Bräut und Salz.
1995 schrieb Abraham Sutzkäfer dieses Gedicht mit dem Titel Brot und Salz. Ein erstaunliches Gedicht von einem, der den Holocaust überlebte. Dass wir es auf Deutsch lesen können, verdanken wir dem Publizisten Kurt Kreiler, dessen Stimme Sie gerade hörten. Kurt Kreiler, ehemaliger Hörfunkautor und renommierter Shakespeare-Experte, hatte sich zur Aufgabe gemacht, jiddische Literatur ins Deutsche zu übertragen und dem Vergessen zu entreißen. Er hat nicht nur 2024 einen wunderbaren zweisprachigen Band mit Gedichten Sutzkäfers herausgegeben, Jiddisch und Deutsch, Vierkantige Lettern lautet der Titel, sondern auch unlängst zusammen mit Rüdiger Frese eine hochspannende Website zu jiddischer Literatur online gestellt, der man anmerkt, dass die Vorarbeit von vielen Jahren darin steckt. Dort erfährt man nicht nur manches über Jiddisch, die Sprache der ost- und mitteleuropäischen Juden, die ja in hebräischen Buchstaben geschrieben wurde. Man findet vor allem etliche Werke großer jiddischer AutorInnen, transkribiert in lateinische Schrift und auf Jiddisch und Deutsch und dazu auch teilweise Audios mit Lesungen. Da sind die ganz großen Namen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wie Sholem Aleichem, auf dessen Erzählung Tevye der Milchiker, das Musical Anna Tevka basiert, unbekannte Gedichte des Malers Marc Chagall, zu Unrecht unbekannte Dichterinnen wie Anna Margolin oder Rachel Korn und eben Abraham Sutzkäfer, der 1913 in Litauen geboren, ein deutsches Ghetto überlebte, fliehen konnte und 2010, 96-jährig, hochgeehrt in Israel starb. Kurt Kreiler, die Gedichte von Sutzkäfer haben eine ungeheure Kraft. Woher kommt die?
Die kommt aus dem eigenen Erleben und daher, dass Vergangenheit und Gegenwart sich bei ihm immer durchmischt haben. Die Erinnerung war nicht auszuschalten, aber er hat sich dem Leben nicht verweigert. Er blieb offen, wie in Brot und Salz deutlich wurde. Nach seiner Emigration nach Palästina, noch vor der Staatsgründung Israels, schrieb er 1949 die Zeilen: Übermalst du das Bild der jüdischen Gasse mit Farben deiner neuen sonnigen Palette, so wisse, abschälen werden sich die Farben und wie eine Axt fällt auf dich das gewesene Bild und kein neues heilt deine Wunde. Darin spiegeln sich die verschiedenen Erfahrungs- und Zeitebenen.
Herr Kreiler, viele Texte, die man bei Ihnen auf der Website findet, sind schwer zugänglich, um nicht zu sagen, für normale Leute überhaupt nicht zugänglich. Wo haben Sie sie gefunden?
Nun, in Amerika sind verschiedene Anthologien mit jiddischer Lyrik und Prosa erschienen, zum Teil auch zweisprachig, herausgegeben von jüdischen Immigranten und deren Nachkommen. Es gibt ein Spielberg-Archiv, gegründet von dem berühmten Regisseur Steven Spielberg, der das finanziert hat, mit praktisch allen Texten der jiddischen Literatur seit 1870.
Diese jiddischen AutorInnen, die Sie vorstellen, was waren deren Themen? Lässt sich das irgendwie zusammenfassend sagen?
Nun, vor allem die jüdische Lebenswelt des Ostens, die jüdischen Gebräuche und Sitten, die Leiden und Hoffnungen und zentral auch die jüdische Gottesliebe, die resistent zu sein scheint gegen Anfechtungen, Verfolgung und Ermordung.
Was prägte denn jiddische Schriftsteller und Dichterinnen? Sind die jetzt alle völlig verschieden oder kann man sagen, es gibt Gemeinsamkeiten, die sie erkennen?
Die Gemeinsamkeit ist die gemeinsame Sprache. Aber darüber hinaus sind sie völlig verschieden. Also das ist wie die Verschiedenheit. Nehmen Sie Thomas und Heinrich Mann aus einer Familie, aber ein verschiedener Stil, oder Rilke und Broch oder Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Jeder ist sein eigener Herr, seine eigene Frau.
Das Jiddische entstand ja bereits im Mittelalter aus dem Mittelhochdeutschen, weshalb wir eben auch doch einiges verstehen können. Aber als Literatursprache entstand es erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Woran orientierten sich denn jiddische Autoren und Autorinnen?
Natürlich an der europäischen Literatur in West und Ost. Man hatte das Bedürfnis, sich in der eigenen Sprache auszudrücken über die eigene Erfahrungswelt, über die eigenen Probleme. Daraus entstanden die ersten Erzählungen, Romane. Der große Exponent ist Scholem Aleichem, bekannt ja sein Tevje der Milchmann. Unser Versuch mit der Website besteht darin, durch Transkriptionen der jiddischen Originaltexte den Leser zu animieren, zweisprachig zu lesen. Also die jiddischen Originale mit den Übersetzungen zu vergleichen und vielleicht sich mit dem Jiddischen dadurch zu befreunden.
Demnächst erscheint ein von Ihnen edierter Band mit Gedichten von Anna Margolin, die 1952 in New York starb. Von bitterer Wahrheit trunken wird der Titel sein. Ich glaube, das Buch ist jetzt angekündigt für September. Was fasziniert Sie an dieser Dichterin?
Mich fasziniert ihre radikale Empfindsamkeit. Also die Klarheit auch und Schönheit ihrer poetischen Sprache und die Kompromisslosigkeit dieser Frau. Sie hat sich mit einem einzigen Gedichtband, der 1924 erschien, wie ich denke, in die Weltliteratur eingeschrieben. Wenn ich darf, zitiere ich ein paar Zeilen aus einem ihrer Gedichte.
Gerne.
Eine Bettlerin sein, vom Schiff, das sinkt, alle Vorräte in den Wind werfen. Die Last deiner Liebe und die Last der Freuden, dass ich mich selbst nicht mehr kenne unter meinem guten oder schlechten Namen. Und einsam sein, wie nur Könige und Bettler einsam sind und unglücklich und so mit verwunderten Augen gehen durch große, geheimnisvolle Tage und Nächte zum hohen Gericht, zum schmerzlichen Licht, zu mir. Das heißt, die jiddische Literatur ist reich und steckt voller Entdeckungen. Und durch die Anregung unserer Website, die Transkriptionen enthält, die bisher nicht zugänglich waren oder die es nicht gegeben hat, hoffen wir, einen Impuls zu setzen.
Wie sind Sie denn eigentlich zu dieser intensiven Beziehung gekommen zum Jiddischen? Wodurch überhaupt?
Über Abraham Sutzkever. Ich lernte in den 90er Jahren ein Prosaband kennen, Grünes Aquarium. Darin verarbeitet Sutzkever seine Erfahrungen der Flucht, des Widerstands, des Todes, der Panik in fast surreal anmutenden Texten, die fantastisch und bilderreich sind. Sowas hatte ich bis dahin nie gelesen. Das war der Impuls und dann versuchte ich, Jiddisch zu lesen und stieß auf die hebräischen Buchstaben, die einigen Widerstand boten. Und dann hatte ich die Idee, naja, man kann das vielleicht über die Transkription dem Leser erleichtern.
Und findet man Grünes Aquarium auch auf Ihrer Website?
Findet man auch, ja.
Herzlichen Dank, Kurt Kreiler in München. Die von Ihnen und Rüdiger Frese erstellte Website findet man unter www.jiddische-literatur.de. www.jiddische-literatur.de. Der großartige Band mit Gedichten Abraham Sutzkevers trägt den Titel Vierkantige Lettern und kostet 30 €. Herr Kreiler, als Musik haben Sie sich ein Lied von Chava Alberstein gewünscht, Die goldene Pave. Was ist das für ein Lied?
Das ist ein Lied nach einer Dichtung von Anna Margolin. Der goldene Pfau kommt aus dem Volkslied. Das ist ein Zaubervogel, ein Fantasiegeschöpf und ein Träger der Liebesbotschaft. Im Jiddischen weiblich die Pave, die Pfauin. Und die Margolin schreibt etwas Paradoxes, nämlich ein Wiegenlied an den Geliebten. Der Pfau hat Liebe gebracht, Zärtlichkeit. Und jetzt ist er auf und davon und der Schlaf senkt sich über die Liebe. Und es bleibt die Trauer.
Ist die goldene Pave geflogen, geflogen? Und die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Lichtiger meiner Schlaf war. Die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Bin ich auf Fiedel geworden und du, du Beugen. Um ruhiger meine Schlaf ein. Bin ich auf Fiedel geworden und du, du Beugen. Und das Glück über uns hat verliebt, es ihr gebogen. Zärtlicher meine Schlupfe. Das Glück über uns hat verliebt sich geboren. Gelost uns allein und verflogen, verflogen. Treuriger meiner Schlaf.
Goldene Pave, die goldene Pfauin. Das war Chava Alberstein gemeinsam mit den Klismatics. Die große alte Dame des israelischen Chansons und zugleich wohl bedeutendste Folksängerin Israels komponierte die Melodie für das Lied selbst. 1946 in Stettin geboren, kam sie 3 Jahre nach der Staatsgründung mit ihrer Familie 1951 nach Israel. Ihre Karriere als Musikerin begann mit 19 Jahren als Wehrdienstleistende in der israelischen Armee. Sie ist zugleich eine bekannte Kämpferin für Menschenrechte und setzt sich für eine Aussöhnung mit den Palästinensern ein. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Ein US-Gericht in Boston hat eine Klage der US-Regierung wegen Antisemitismusvorwürfen gegen die Harvard-Universität abgewiesen. Die in der Klage aufgeführten Vorfälle seien zu vereinzelt und episodisch, um nachzuweisen, dass es an der Uni zu einem Gesetzesverstoß gekommen sei, heißt es in der Begründung. Das Justizministerium hatte die Hochschule wegen Diskriminierung jüdischer und israelischer Studierender verklagt. Nach den Terrorangriffen der Hamas im Oktober 2023 habe die Universität antisemitische Mobs geduldet und bedrohte Studierende nicht ausreichend geschützt. Harvard waren wegen dieser Vorwürfe zeitweise staatliche Forschungsgelder entzogen worden. Die Mittel wurden im vergangenen Jahr aber wieder freigegeben. 51 neue Projekte der Bildungsagenda NS-Unrecht nehmen in diesen Wochen ihre Arbeit auf. Das Programm der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft soll vorrangig jungen Menschen faktenbasiertes historisches Wissen über das NS-Unrecht und dessen Aufarbeitung vermitteln und ihre demokratische Haltung stärken. Zu den geförderten Projekten gehört die Spurensuche von Maccabi Deutschland. Die Teilnehmenden wollen Sportler ausfindig machen, die im Nationalsozialismus ausgeschlossen und verfolgt wurden. Gleichzeitig stellen sie die Frage, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit dem NS-Erbe im organisierten Sport heute aussehen kann. Gefördert wird auch der Verein Gedenkstätte KZ Engerhafe. Er ermöglicht Jugendlichen in Ostfriesland, die NS-Zwangsarbeit im eigenen Ort und teils in der eigenen Familie zu erforschen. In Wien werden zwei jüdische Frauen vermisst. Die 50-Jährige und ihre 23-jährige Tochter sind nach Angaben der Familie während einer Reise durch Europa spurlos verschwunden. Vor Schabbatbeginn habe es das letzte Lebenszeichen gegeben. Die Frauen seien aber nicht zum Kiddusch erschienen und hätten ihren Rückflug nach Israel verstreichen lassen. Nach Angaben der österreichischen Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen. Es werde aber in alle Richtungen ermittelt. Die Familie der Vermissten widerspricht der Vermutung, die beiden seien freiwillig untergetaucht. Sie forderte die Behörden auf, auch ein terroristisch motiviertes Verbrechen nicht auszuschließen. In der St. Marienkirche in Lübeck ist bis Ende August die Ausstellung Säcke, erinnere dich zu sehen. Die Schau erinnert nach Angaben des evangelischen Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg an die Deportation von Lübecker Jüdinnen und Juden nach Riga im Dezember 1941 sowie an das Massaker von Rumbula. 92 aufgebaute Stelen mit QR-Codes zu deren Biografien erinnern an die Deportierten. Die Männer, Frauen und Kinder aus Lübeck waren 1941 über Hamburg nach Riga deportiert worden. In einem Wald nahe der Stadt wurden innerhalb von 2 Tagen mehr als 25.000 jüdische Menschen von den Nationalsozialisten ermordet. Die Tat wird als das Massaker von Rumbula bezeichnet. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Igor Itkin aus Berlin.
In der Tora heißt es, du sollst einen König über dich setzen, den der Ewige, dein Gott, erwählen wird. Auf den ersten Blick scheint daraus hervorzugehen, dass allein Gott bestimmt, wer König wird. Einige klassische Kommentatoren verstehen den Vers deshalb so, dass die Wahl durch einen Propheten und nicht durch das Volk erfolgt. Die Erzählungen über die ersten Könige Israels zeichnen jedoch ein anderes Bild. Bei Shaul geht die Forderung nach einem König vom Volke aus. Die Ältesten Israels wenden sich an Schmuel und bitten um eine neue politische Ordnung. Obwohl Shaul anschließend von Schmuel gesalbt und öffentlich zum König bestimmt wird, ist er noch nicht vollständig anerkannt. Erst nachdem er Israel im Kampf gegen die Feinde anführt und den Sieg erringt, wird seine Herrschaft schließlich vom ganzen Volke bestätigt. Die Bedeutung der öffentlichen Zustimmung zeigt sich besonders bei der Erneuerung seiner Königsherrschaft. Shaul wird von allen Menschen als König akzeptiert. Die Salbung allein begründet also noch keine tatsächliche politische Macht. Erst die Verbindung von göttlicher Bestimmung und Anerkennung durch das Volk schafft eine legitime Herrschaft. Auch Davids Weg zum Königtum folgt diesem Muster. Obwohl er bereits von Schmuel gesalbt wurde, betrachtet er Shaul weiterhin als den rechtmäßigen König. Er weigert sich sogar, gegen Shaul vorzugehen, da dieser der Gesalbte Gottes ist. erst nach Shauls Tod und nach durch die Stämme Israels anerkannt, wird David schließlich König über das gesamte Volk. Der Talmud verdeutlicht diesen Gedanken mit einem Bild. Shauls Münze ist noch gültig, während Davids Münze noch nicht im Umlauf ist. Damit wird ausgedrückt, dass ein Herrscher seine politische Gültigkeit erst durch die Anerkennung der Gesellschaft erhält. Dieses Prinzip gilt nicht nur für den Beginn seiner Herrschaft, sondern auch für deren Fortbestand. Während des Aufstandes von Davids Sohn Abschalom verliert David die Unterstützung großer Teile des Volkes. Obwohl er weiterhin über königliche Fähigkeiten verfügt, verhält er sich nicht mehr wie ein anerkannter König. Erst als das Volk ihm wieder seine Zustimmung gibt, kehrt er in seine volle Stellung zurück. Die Frage bleibt, wie sich dies mit der Aussage der Tora, dass Gott den König auswählt, vereinbaren lässt. Eine andere Erklärung sieht darin jedoch keinen Widerspruch, da sich Gottes Wille auch durch die Entscheidung des Volkes zeigt. Ein König besitzt demnach eine doppelte Grundlage seiner Autorität, die göttliche Ordnung und die öffentliche Zustimmung. Diese Vorstellung ist auch für moderne politische Systeme von Bedeutung. Herrschaft ist nicht allein durch Abstammung oder religiöse Berufung legitimiert, sondern auch durch die Anerkennung der Menschen, über die regiert wird. Dabei ist entscheidend, dass Gesetze allgemein gelten und nicht willkürlich einzelne Personen bevorzugen oder benachteiligen. Gleichzeitig bleibt politische Macht begrenzt. Kein Herrscher und keine Mehrheit kann die grundlegenden Gebote der Tora aufheben. Zwar verleiht die Zustimmung des Volkes politische Autorität, doch ersetzt sie nicht die Bindung an ein höheres moralisches und rechtliches Prinzip. Die Tora beschreibt ein frühes Modell der Gewaltenteilung mit mehreren voneinander getrennten Autoritäten. Richtern, Priestern, Königen und Propheten. Die Richter und Priester bewahren und lehren das Recht der Tora. König und Prophet führen das Volk in konkreten Situationen und reagieren auf wechselnde Herausforderungen. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Igor Itkin aus Berlin. Zum Schluss hören Sie das Adonai Osho, eine Vertonung des 21. Psalms. Übersetzt lautet der Text: Ewiger, deiner Macht freut sich der König und deiner Hilfe, wie frohlockt er so sehr. Es singt der Rias Kammerchor unter der Leitung von Uwe Gronostei.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.